Ich sag mal so, wenn ich erlebe, dass ich eigentlich keine Luft mehr zum Atmen habe, dass ich so bedrückt bin, dass mein Herz ständig stolpert, weil ich mit bestimmten Erlebnissen konfrontiert bin, dann ist das Beste eigentlich eine Konfrontationstherapie.
Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben.
Kriege, Wirtschaftskrisen, Sorgen um unsere Gesundheit. Kaum etwas verbindet uns seit einiger Zeit so stark wie die Angst. Mein Name ist Christine Pelzer-Scheroger, ich bin die Chefredakteurin von Woman Balance und spreche heute mit Professor Dr. Dietrich Grönemeyer, einem der wichtigsten Mediziner Deutschlands, darüber, wie wir uns dieser kollektiven Angst entziehen und wieder mehr Zuversicht und Freude in unser Leben holen können. Mehr Zuversicht und Lebensqualität, das ist das Ziel. Und ich sage wie immer Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, war es nicht ganz so einfach, einen Gesprächstermin bei meinem heutigen Gast zu bekommen. Professor Dr. Dietrich Grönemeyer ist einer der renommiertesten Mediziner in Deutschland und als Radiologe, Rückenpapst und Verfechter der sogenannten integrativen Medizin fast schon genauso bekannt wie sein berühmter jüngerer Bruder, der Sänger Herbert Grönemeyer. Schönen guten Morgen nach Deutschland, Herr Professor. Wo genau erreiche ich Sie denn?
Sie erreichen mich mitten im wunderschönen Ruhrgebiet.
Ah ja, und in welcher Stadt sind wir da?
Ja, ich komme aus Bochum und ich lebe hier in Bochum und ich komme aus dir, ja genau.
aber auch ein schöner sonniger Morgen heute, so wie bei uns in Wien.
Ja, die Sonne ist strahlt und es ist wundervoll.
Wunderbar.
Ja, wundervoll, auch die ganzen Tage jetzt, die letzten Tage.
Richtig.
Also so, wie man es immer haben möchte eigentlich.
So ist es, ja. Altweibersommer. Herr Professor, Sie sind ja nicht nur einer der bekanntesten Ärzte Deutschlands, sondern haben auch schon zahlreiche Bestseller verfasst, die in über 20 Sprachen erschienen sind. Und soeben ist ein neues Buch von Ihnen erschienen. Es heißt Leben ohne Angst, wie wir in schwierigen Zeiten innere Stärke und Zuversicht finden. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Daher frage ich Sie gleich mal ganz direkt, ist ein Leben ohne Angst überhaupt möglich?
Wir brauchen die Angst. Also die Angst, die uns warnt, die uns vor Gerüchen, vor Feuer, vor Bedrohung warnt, die brauchen wir auch, weil dann können wir uns verhalten so, wie wir es für richtig halten, entweder mit Flucht, mit Angriff oder auch mit Ruhe schaffen oder sogar totstellen, wie ein Opossum. Und auf der anderen Seite kann das Leben zur Hölle werden. Das kann uns so dermaßen packen mit Angststörungen, mit Panikattacken, mit posttraumatischen Belastungsstörungen, sodass wir gar nicht mehr atmen können. Weil in der Angst sind wir natürlich gespannt, aber wir fangen auch an zu schwitzen, wenn wir uns bedroht fühlen. Wir fangen an, irgendwie uns wegzuducken oder Herzrasen zu bekommen, wenn es eben eine Attacke wird. Aber wenn es einfach nur darum geht, ums Überleben geht, dann ist es, ich muss mal gerade hier, Entschuldigung. Also in dem Moment, wo ich unter Schrecken gerate, wo ich unter Panik oder Panikattacke oder Panikstörung reagiere mit Flucht, mit Ekel, mit Schrecken. In dem Moment zieht sich ja unser ganzer Körper zusammen. Wir fangen zu schwitzen. Es gibt Herzrasen. Es gibt mentales Ausblenden, weil man im Grunde gar nicht weiß, wie man sich verhalten soll. Anstatt eigentlich die Angst so zu nutzen, dass man einfach die Gefahr bannt. Und in diesen beiden Zuständen kann uns die Angst hineinbringen. Also Hilfe oder Dramatik.
Wir werden uns diese Typen der Angst noch genauer ansehen. Mich interessiert zunächst einmal, was meinen Sie, wenn Sie von kollektiver Angst sprechen?
Ich glaube, die kollektive Angst hat was damit zu tun, wie wir uns unter Pandemie gefühlt haben, weltweit. Ja, wir sind nicht aufgeklärt worden, da ist ein Virus über uns eingebrochen. Man hat uns auch weltweit eigentlich gar nicht an die Hand genommen, weder die Medizin noch die Politik so richtig, sondern wir wurden einfach damit bombardiert und gesagt, jetzt müsst ihr euch alle impfen lassen. Viele von uns haben gesagt, aber warum müssen wir uns impfen lassen? Weil grundsätzlich die Angst vor Spritzen, dieses Gefühl der Unversehrtheit, bloß nicht verletzen lassen, in uns. Alle von uns wollen Frieden. Alle wollen in Ruhe, die meisten zumindest, wollen eigentlich in Ruhe leben und das Leben, dieses kurze Leben genießen. Das heißt, der Krieg, der gerade über uns einbricht in nicht weiter Entfernung, macht uns zusätzlich Angst. Dann Naturkatastrophen und Verlust vor Inflationen, politische Veränderungen und so. All das ist eine kollektive Angst, die sich breit macht. Und wir müssen sowohl kollektiv als auch individuell ja unsere Schutzmechanismen entwickeln. Unsere Hilfe zur Selbsthilfe oder Hilfe zur kulturellen oder gesellschaftlichen Hilfe.
Aber sind wir als Gesellschaft insgesamt ängstlicher geworden durch diese Sachen im Außen? Haben Sie den Eindruck, man war früher vielleicht unerschrockener und mutiger? Hat diese Angst zugenommen? Wie würden Sie das einschätzen?
Ich glaube, die Angst hat zugenommen deswegen, weil wir so viele Dinge parallel bewältigen müssen, die unbewusst auf uns einstürzen. Also dieses ständig klingelt das Telefon. Ständig musst du sofort reagieren. Mit SMS, ja, überlegen wir mal. Wir reagieren ja im Grunde im nächsten Moment, wo jemand irgendeine Frage stellt oder sogar uns beschimpft oder wenn wir nicht sofort reagieren. Wir haben E-Mails, die beantwortet werden müssen. Es sind draußen so viele Krisenherde, von denen wir früher nichts wussten, ob jetzt in Hamburg, in Flensburg, in Wien, in Rom, ob in Honolulu irgendwas passiert an Dramatik, das kriegen wir alles mit, haben wir früher nicht in dieser Form mitgekriegt und auch nicht multimedial mitgekriegt über alle Kanäle. Und das wiederum macht unseren Kopf so voll, dass einfach die spezifische Bedrohung auf einmal noch viel größer erlebt wird, als sie vielleicht ist.
Mhm. Viele würden das wahrscheinlich auch als Stress bezeichnen, gar nicht so sehr als Angst. Oder das klingt, also auch ständig trudelt etwas auf uns ein, ständig müssen wir uns mit etwas auseinandersetzen. Ist das so ein Unterschied eigentlich zwischen Angst und Stress?
Also ich glaube, der Stress ist erstmal die körperliche Reaktion, die Reaktion des vegetativen Nervensystems, des Sympathikus, der uns Kraft gibt, der uns unser Herz schneller schlagen lässt, der die Zucker bereitstellt im Blut, damit wir uns verteidigen können oder weglaufen können, und der Parasympathikus, der uns beruhigt. Wir können uns zum Beispiel den Parasympathikus nutzen, um unseren Stress auch zu beheben, indem wir ins kalte Wasser springen. Oder kalt duschen.
Machen ja auch immer mehr Menschen. Ja, dieses Kaltbaden, kalt duschen, das boomt ja gerade. Und Sie meinen, das hat mit Angst und Stress zu tun, damit wir das besser bewältigen.
Ja, es hat was mit kollektiver, unbewusster Behandlung von Stress zu tun.
Ach, spannend.
Und Angst ist ja eigentlich eine mentale Reaktion erstens, mit der ich psychisch dann konfrontiert bin einer höheren Dramatik des Stresszustandes. Und dann kommt es dann zu Fluchtgedanken. Dann kommt es zu Aggression, zu Verteidigungsgedanken. Dann kommt es zur Gegenwehr. Dann kommt es zu vielen sonstigen körperlichen Reaktionen wie Stoffwechselreaktionen, zu Muskelverspannungen, zu Krämpfen, zu Erbrechen oder eben auch wirklich Situationen, die einfach richtig krankmachend sind, eben depressive Zustände, die zu Depressionen führen oder zu Burnout. Also jeder zweite Mensch in Deutschland allein hat entweder schon Burnout gehabt oder ist kurz davor. 60% nach Corona der Menschen in der Welt haben ein Burnout-Gefühl immer wieder. Mhm. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, weil das haben wir nicht vergessen, was da war.
Was genau meinen Sie damit? Immer noch Corona oder?
Ich glaube, dass die Menschen immer noch Angst haben vor der nächsten Corona-Pandemie, vor den Affenpocken, die jetzt durch die Welt geistern oder anderen Pandemien. Aber auch man lernt daraus, was eigentlich war unter Corona, dass man nicht raus durfte, dass man im Homeoffice war, dass man geimpft wurde und so. Das ist ja im kollektiven Bewusstsein drin und davon müssen wir uns eben versuchen zu befreien, weil das ja unbewusst auf uns wirkt und nicht gegenwärtig ist.
Und wie das gelingt, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Mich interessiert aber jetzt mal, Sie haben ja selber gesagt, ohne Angst ein Leben gibt's nicht. Das ist auch etwas Gesundes, eine gesunde Reaktion. Aber wo hört denn normale Angst auf und ab wann ist sie problematisch?
Also Angst hört da auf, wo ich im Grunde immer wieder eine Attacke bekomme, also wo es chronisch wird. Meine Attacke zu kriegen, kenne ich auch. Achterbahnfahrt, ja. Mit meinen Kindern habe ich sie beschützt. Ich selbst war fix und fertig.
Das kenne ich.
Ja. Oder ich bin in den Bergen abgestürzt, 10 Meter, habe gedacht, oh, dieses tolle Leben ist vorbei. Im nächsten Moment bin ich ganz ruhig geworden, bin geborgen worden. Meine Hüfte war hinten raus, stand unter der Wirbelsäule, der Hüftkopf, der Fuß hatte sich verdreht. Und es ist alles wieder korrigiert worden. Aber jeder Flugzeugaufenthalt für mich war eine Tortur, weil jedes Wackeln im Flugzeug hat die Ängste wieder hochkommen lassen. Und ich habe mich aber dem wiedergestellt. Ich bin auch diesen Weg in den Canyon, in dem ich gelaufen bin, wiedergelaufen. Ich habe mich selbst damit konfrontiert, dass es ja auch eine Form von Therapie ist, um einfach diese Angst zu überwinden. Mhm. Und denn sie war pathologisch in dem Moment, aber auf der anderen Seite auch ein Schutz.
Sie meinen
andere haben aber Panikstörungen, nicht? Und dann sind sie, die rumpft das immer wieder und immer wieder und immer wieder und es macht das ganze Leben zur Hölle.
Jetzt haben Sie schon einige der Ängste angesprochen. Manche fürchten sich ja vor Spinnen, dann eben gibt es die Höhenangst, die Flugangst. Also es gibt so viele unterschiedliche Ängste, auch die Angst vor Krankheit. Was meinen Sie denn, welche ist besonders verbreitet?
Es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, die persönliche Angst im Moment, in Kriege zu geraten oder in Situationen, wo wir unser soziales Leben nicht mehr so leben können, wie wir es leben könnten, wie unsere Finanzen bedroht sind oder dass wir eben auch in politische Situationen reinkommen könnten, die wir nicht haben wollen. Das ist das eine. Das andere ist die Ängste wie Platzangst. Spielt eine Riesenrolle, also auch die soziale Angst, irgendwelche Vorträge zu halten vor in der Öffentlichkeit oder auch Menschenmassen zu meiden, weil das so eng wird, jetzt auch unter Corona natürlich, ja, man geht zwar wieder rein, aber es passieren ja auch Terrorattacken zwischendurch, nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern der Welt. Also dieses nicht zu nahe kommen spielt auch eine große Rolle und dann kommen die ganzen Ängste vor Spinnen, vor sonstigen Dingen, die im täglichen Leben einen Sorge bereiten, die einen Ängste bereiten.
Aber warum ist das eigentlich so? So unterschiedliche Ängste, also manchen machen Spinnen gar nichts, manche haben keine Angst vor der Höhe und für andere ist das richtig schlimm. Wie entwickeln sich diese Angststörungen? Spielt da die Erziehung eine Rolle? Lernen wir, wovor wir Angst haben müssen? Wie entsteht das eigentlich?
Ich glaube, wir lernen alle Ängste zu verstehen, im Kleinen, im Großen dann nicht. Und wir lernen dann das auch zu nutzen. Also ich habe jetzt keine Angst vor Spinnen, aber ich habe auch erlebt, dass die Spinnen mir auch nichts getan haben. Aber wenn ich in anderen Ländern bin und eine Spinne beißt zu und es kann auch tödlich sein, dann wäre es wahrscheinlich anders. Es gibt aber auch epigenetische Entwicklungen. Wir wissen, dass und da gibt es gute Untersuchungen aus New York beispielsweise, von einer Professorin Yehuda, die herausgefunden hat, dass Menschen unter Holocaust, die in Stress geraten sind, eben bei den gleichen Genen Veränderungen in der nächsten Generation wiedergefunden sind. Also auch die gleichen Stressphänomene auch bei den Kindern und Enkelkindern aufgetreten sind. Wir haben aber, das gilt ja für alles, ja, wir sehen, dass wir auch emotionale Zustände, körperliche Reaktionen auslösen und wenn wir dann andere, unsere Nachfahren erzeugen, dann übertragen wir. Erzeugen wir keine Nachfahren, haben wir aber selbst die Möglichkeit, obwohl wir das ererbt haben, so genauso wie Krebs oder einen Herzinfarkt zu bekommen oder von den Vorfahren, kann ich ja trotzdem angehen, wenn ich mich selbst anders verhalte. Also ich habe Einfluss auf die Genetik. Ja.
Also das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann Angst tatsächlich über Generationen zwar weitergegeben werden, aber ich selbst habe als Individuum immer noch die Möglichkeit, mich dieser Angst zu stellen und muss sie nicht weitergeben an meine nächste Generation und auch nicht mit ihr leben, oder? Wenn ich etwas aktiv dagegen tue, ja.
Nehmen wir an, meine Eltern waren beide dement. Meine Großmutter war dement. Meine Tante, die Schwester meiner Mutter, war dement. Ich habe die alle gepflegt und medizinisch versorgt und betreut. So, deswegen muss ich aber keine Demenz kriegen. Ja? Oder ich muss nicht den Lymphknotenkrebs bekommen, den mein Bruder bekommen hat, obwohl ich vorbelastet bin. Auch aus der Familie mit einem Lymphknotenkrebs vorher. Also die Frage ist ja, wie verhalte ich mich? So, das ist auf der körperlichen Ebene. Ernähre ich mich anders? Entspanne ich anders? Bewege ich mich ganz anders als andere? Oder lebe ich jetzt in Panik, dass ich es auch bekommen kann? Nein, ich habe es selbst in der Hand, einfach mein Leben auch anders zu gestalten. Und damit repariere ich diese epigenetische Veränderungssituation. Das ist doch Interessante. Also wir haben es selbst in der Hand, will ich damit sagen, und sowohl körperlich als auch mental unser Leben, unsere Ängste und auch das, was wir miterworben haben, auch wieder zu behandeln.
Aber das heißt, es ist durchaus möglich, dass wir die Ängste der Kriegsgeneration noch irgendwo in uns spüren.
Ja, klar. Also sowohl im sozialen Weitergeben, als auch in dem, was uns übertragen worden ist. Und das macht natürlich Angst, auch bei uns allen, wenn wir jetzt den Krieg in Russland erleben. Das wissen wir geschichtlich. Das wissen wir auch von den Vätern und Müttern. Aber die Väter, die als Soldaten dann wiedergekommen sind, sind meistens Männer, die im Krieg ja an der Front stehen und dann starben an der Front. Mein Vater hat jahrzehntelang über den Krieg nicht geredet. Er hat geschwiegen. Er war verletzt. Er war gehandicapt, er hatte seinen rechten Arm verloren. Er war aber trotz Verlust des rechten Arms ein fröhlicher Mensch, aber auch in den Anfängen, in den ersten 20, 30 Jahren nach dem Krieg, wie viele andere Männer und Väter, sehr, sehr hart, ungerecht zum Teil auch zu uns. Und trotzdem hat er über den Krieg nie geredet, aber zum Ende, in den letzten 5 Lebensjahren ist das rausgebrochen. In der Demenz ist es rausgebrochen. Und er hat mich mal, als alle nicht mit ihm gekommen sind, im Krankenhaus gerufen. Und er saß unten in der Dusche geduckt und sagte, die kriegen nicht mehr diese ganzen Schweine hier, diese Soldaten weg. Ja, die wollen mich umbringen mit ihren Maschinengewehren. Also da kam das hoch. Und meine Mutter hat dann gesagt, auch nachts Albträume und so. Aber Jahrzehnte später. So, und das haben wir möglicherweise eben auch in uns, wenn wir jetzt auch Panik davor haben, dass der Krieg vielleicht auf uns zukommen könnte. Oder warum wir jetzt meinen, wir müssen uns jetzt mit Waffengewalt maximal verteidigen. Also weil das schlummert ja in uns. Das kriegen wir mit und versuchen Angst mit Gegenwehr eben zu lösen. Aber das allein wird nicht reichen, sondern wir müssen sehen, dass wir Frieden bekommen. Und dazu gehört Reden an Tisch. Das war auch das, was mein Vater uns mitgegeben hat. Haltet die Mitte, sucht das Gespräch und nie wieder Krieg.
Aber das wirkt eben nicht über die Erzählungen Ihres Vaters, sondern das ist tatsächlich, die Angst sitzt noch in Ihren Genen. So muss man das sagen. Das wurde auch genetisch weitergegeben. Habe ich das richtig verstanden?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das habe ich ja beim Beispiel der Holocaust-Forschung versucht deutlich zu machen.
Es ist nur so unglaublich, weil wir das ja auch gar nicht so am Schirm irgendwie haben. Und eigentlich sind wir da genau bei einem sehr speziellen Begriff der Angst. Sie schreiben da ja auch in Ihrem neuen Buch sehr ausführlich darüber, bei der posttraumatischen Belastungsstörung. Das ist ja etwas, eine Form der Angst, von der man gerade in letzter Zeit sehr viel hört. Vielleicht wollen Sie uns ganz kurz sagen, was das ist. Und ich glaube, so zwischen den Zeilen hat man ja auch herauslesen können, dass Sie eben eben auch davon betroffen worden, eben auch in der Art und Weise, wie sie von ihrem Vater behandelt wurden. Sie haben es ja eh selber jetzt schon ein bisschen angesprochen. Was ist die posttraumatische Belastungsstörung?
Also Menschen, die ein schweres Trauma wie Krieg erlebt haben, Verlust von Menschen, geliebten Menschen, Mord, Totschlag, Unfälle, Vergewaltigung, immer das löst eine zunächst Angstattacke aus und dann aber eine Gesamtsituation, die so stark ist, dass sie zwar akut vielleicht sichtbar wird, aber nicht selten erst viel, viel später zum Ausdruck kommt. Es wird vergessen, man reagiert mit Vergessen, man reagiert mit Weglaufen, man reagiert mit Stillschweigen, man reagiert mit irgendwelchen Mechanismen, um nicht damit wieder konfrontiert zu werden. Und auf einmal kann eben diese Störung dann so ausbrechen, dass man eben Panikattacken kriegt, dass man depressiv nicht nur wird, sondern eben auch wirklich eine klassische Depression bekommt, entweder eine manisch-depressive oder ne, dann redet man von einer bipolaren Depression oder nur mit Depression als unipolare Depression. All das ist möglich, aber vor allen Dingen dieses ja nicht mehr leben wollen können, dieses Vernichtungsgefühl, was gegenwärtig ist oder in dir schlummert und dein ganzes Leben sich mit sich trägt und dann zu Symptomen führt, wie Magenschmerzen, wie Kopfschmerzen, wie Muskelverspannungen, wie Veränderungen von Stoffwechselsituationen, wie bis hin zu Tumorentstehung oder Diabetes, weil man sich eben anders verhält.
Mhm. Das heißt, der Körper macht da sehr stark aufmerksam, dass da offensichtlich die Seele, wenn ich das so sagen darf, etwas verarbeiten möchte. Aber wie gibt es da überhaupt Möglichkeiten, sich von dieser posttraumatischen Belastungsstörung zu befreien? Wie haben Sie darunter gelitten? Hatten Sie so etwas?
Ich habe nicht darunter gelitten. Ich habe unter der Ungerechtigkeit und auch manchmal auch, wir wurden ja auch geschlagen nach dem Krieg und ich bin da nicht alleine. Ja, darunter haben wir schon und auch Lehrer schlugen nicht und entweder direkt mit der Hand oder auch mit dem Lineal. Also das kenne ich ja noch. Und es wurde darüber, man durfte sich darüber nicht beschweren. Man konnte diese Ungerechtigkeit ja gar nicht formulieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt des Formulierens, Ängste formulieren zu können, mit dem anderen drüber reden. Und wenn ich mit dem Angreifer, dann mit den Menschen, von denen man glaubt, dass sie einem helfen können. Dazu gehören liebe, geliebte Menschen um einen herum in der Familie oder Freunde. Dazu gehört auch der Hausarzt, die Hausärztin des Vertrauens, die ich dringend einfordere in der Gesellschaft, die einen das ganze Leben lang begleiten und körperlich, psychisch und sozial auch kennen. Ja, eine wesentliche Institution, die eben auch Psychosomatiker, Psychologen, Psychologinnen, die wir dringend im Moment gerade brauchen, eben um Opfer zu betreuen, aber auch nicht nur die Opfer selbst, wenn sie dann noch leben, dann aber auch alle drumherum. Jetzt im Moment brauchen wir das noch viel mehr als vorher, weil wir eben die Pandemie, die Kriege, die alles, was uns bedroht, Klimakatastrophen, sozialer Abstieg und alles, was sich gerade ergibt, Migration, dass wir damit klarkommen. Und dann, wenn ich diese Opferbetreuung anfordere, dann sage ich, da muss die Politik auch verstehen, in jedem Land der Welt, dass ganz viele Dinge, die wir gerade erleben in Veränderungen, ganz viel mit Angst der Menschen zu tun hat, die da draußen sind und die eigentlich nur darauf warten, dass die Politik auch unsere Ängste ernst nimmt.
Ich habe noch eine konkrete Frage zur posttraumatischen Belastungsstörung. Wenn jetzt Menschen, wie Sie das selbst angesprochen haben, Depressionen haben oder körperliche Symptome, eben von Magenschmerzen begonnen bis zum Gefühl, ich mag nicht mehr, wie könnte ich da überhaupt drauf kommen, dass da eine posttraumatische Belastungsstörung dahinter steckt? Was würde mir da Hinweise geben? A und B, wie kann ich da rauskommen? Wie ist es vor allem auch Ihnen gelungen?
Ich sag mal so, wenn ich erlebe, dass ich eigentlich keine Luft mehr zum Atmen habe, dass ich so bedrückt bin, dass mein Herz ständig stolpert, weil ich mit bestimmten Erlebnissen konfrontiert bin, dann ist das Beste eigentlich eine Konfrontationstherapie. Also das ist, also sich selbst dem Ereignis wieder stellen, so wie ich es eben getan habe nach dem Absturz in den Bergen, dass ich dann wieder den Weg gehe oder dass ich mir vorab eigentlich Gedanken mache dazu, was könnte mir Angst schaffen oder was hat mir warum könnte ich eben diese dramatische Situation im Moment haben, dass ich mein Leben mal parallel laufen lasse und versuche herauszufinden, was das eigentlich ist. Und dann, wenn ich in der Konfrontation bin, dann kann ich ja auch, nehmen wir mal eine Angst vor Menschenmassen oder vom Lift oder Rollstuhl oder was auch immer, kann ich mich ja in eine solche Situation hineinbegeben, um sich dann einfach der Situation wiederzustellen. Oder ich brauche einfach, und das ist sicherlich ganz wesentlich, eben eine gute psychologische Betreuung. Mhm. Und manchmal auch Medikamente.
Und ich muss vor allem auch wissen, oder dass meinen Beschwerden ein Trauma zugrunde liegt. Vielleicht ist das auch vielen Menschen gar nicht klar oder bewusst.
Ja, das ist ja das große Problem. Deswegen sage ich, der Hausarzt, ja, oder Arzt, Ärztin des Vertrauens, das muss nicht der Hausarzt in diesem Moment sein, das kann die Gynäkologin genauso sein wie der befreundete HNO-Arzt oder Internist. Ja, also wichtig ist nur, dass das Vertrauen da ist und jemand da ist, der einen lange kennt oder eine Psychologin, Psychologen, der einen länger kennt, dass man einfach sich ihm stellt. Und viele Symptome sind Belastungssymptome. Das sage ich jetzt als Rückenspezialist. Ja, viele Rückenschmerzen kommen von Last, die auf den Schultern liegen. Von Dingen, die einem das Kreuz brechen, vom Gefühl her. Und immer wieder ist dasselbe. Man kommt in diese Situation oder man glaubt, in eine solche Situation hineinzukommen und schwupp, gehen die Schultern runter. Dann atmest du, wenn sie das selbst mal nachmachen. Nicht auch jetzt, die zuhören oder zusehen. Ja, man kann gar nicht mehr richtig atmen. Man kriegt keinen Sauerstoff in die Lunge, aber auch nicht ins Gehirn. Man fühlt sich bedrückt, aber nimmt man die Schultern zurück. Dann merkt man, ich kann tief durchatmen. Es wird wieder alles leichter. Ein Lächeln kommt auf die Lippen und man merkt, wie stark die Psyche einen runterziehen kann. Aber was ich auch selbst tun kann, um mich wieder aufzurichten und nach vorne zu schauen. Dazu brauchst du aber ganz häufig eben Hilfe und viele Reizdarmbeschwerden oder Rückenbeschwerden oder andere Beschwerden, auch Diabetes, haben ganz stark mit Belastungen zu tun, die unbewusst da sind oder mit Angstsymptomen oder mit schweren sozialen Situationen. Deswegen ist diese psychosomatisch-soziale Situation wesentlich. Und ich glaube, wir könnten von den Sportlern lernen. Da gibt es ja diesen Aspekt Neuroathletik. Das heißt, mit dem Kopf sich die schwere Skifahrpiste anzuschauen, den Skisprung vorab im Kopf einfach mal vor Augen führen oder den Weitsprung oder was auch immer ich machen möchte, um mich darauf einzustellen, auf die Angst, die sich breit machen könnte, es nicht zu lösen. Und das können wir natürlich als somato-mento-emotionales Training für uns selbst ja auch generieren, um uns selbst, unsere Angst, unseren Störungen, unserer Furcht, unserem Schrecken, der möglicherweise kommen könnte, zu stellen.
Genau, also nicht davonlaufen vor der Angst, sondern tatsächlich sich mit der Angst konfrontieren. Das hört man ja immer, das ist so quasi der bessere Weg. Bevor wir jetzt noch ganz konkret auf Ihre Therapie oder auf die Angsttherapie zu sprechen kommen, ich habe einmal gelesen, möglicherweise auch in Ihrem Buch, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, dass eigentlich fast jede Angst zurückgeht auf die Angst vor der eigenen Endlichkeit, auf die Angst vor dem Tod. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, ich habe auch sehr früh schon darüber geredet und ich habe das immer formuliert, also in meinem Buch Leben mit Herz und Seele vor vielen Jahren habe ich da schon zu mir Gedanken gemacht, also dieses und dann auch im Rahmen auch des Todes meines geliebten Bruders, der ja an Krebs gestorben ist und in der Betreuung und dem begreifen, dass das Leben ein Geschenk ist und dass wir dankbar sein können, leben zu dürfen und dass wir demütig sein müssen. Ich als Arzt kann weder entscheiden, wann man zur Welt kommt oder wann man geht. Und ich habe darüber geredet und das ist auch so mein Lebensstil, also dieses Leben als Kunst zu begreifen, also deine eigene individuelle Kunst, wie du dein Leben gestaltest. Aber zum Ars Vivendi im Lateinischen, also der Kunst zu leben, gehört auch das, die Kunst zu sterben. Und ich hatte große Angst vom Sterben. Es hat mich auch manchmal um den Schlaf gebracht, wie andere auch, weil wir nicht verstehen, was das ist. Und keiner kann uns das mitteilen. Aber sie ist da. Aber ich muss in dem Moment, wo ich mit dem Akzeptanz des Todes lebe, der jetzt im nächsten Moment passieren könnte, auch jetzt in diesem Moment, dass ich umfalle und mit Ihnen das Interview nicht zu Ende führen kann oder gleich gegen den Baum fahre oder behindert bin oder wie mein Vater, der einen Arm verloren hat im Krieg oder. Wenn ich mit diesem Bewusstsein lebe, kann ich gelassener werden. Und wenn ich mich mit dem konfrontiere und sage, Mensch, das Leben ist jetzt, es ist so wunderbar und auch die kleinen Schritte, die ich mache als einzigartiger Mensch, als Individuum, der sein spezielles Leben führt, der seine speziellen Bedürfnisse hat, der seine besonderen Beklopptheiten, Ängste oder auch Ungerechtigkeiten in sich trägt, wenn ich damit leben kann und dann versuche, in dieser Konfrontation mit mir selbst und dem Tod und meinen Ängsten, dann kann ich gelassen werden.
Ich höre da auch ein bisschen raus, dass es möglicherweise entscheidend ist, authentisch zu leben, um Ängste zu besiegen. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, sei du selbst. Sei du nicht. Dieses, dass das Leben beginnt immer jetzt. Ja, dieses nachhaltig und in Harmonie zu leben, sich an den kleinen Schritten zu freuen, an den Kleinigkeiten des Lebens zu freuen, eben auch dieses in die eigene Hand zu nehmen, weil kein anderer kann verstehen, was in deinem Kopf eigentlich so los ist und was du alles an Geschichte erlebt hast und was du auch an Geschichte mit dir trägst, ja auch in den Genen mit dir trägst. Aber du fühlst es ja, du erlebst dich selbst. Und ich glaube, das hört sich jetzt pathetisch an, aber liebe dich selbst. Lerne dich zu lieben. Nimm dir Zeit für dich selbst, denn du bist ja einzigartig, zwar gleich wie alle anderen, aber du bist einzigartig. Und diese Einzigartigkeit, die hilft dir dann, wenn du selbst mit dir zufrieden wirst oder mit deinen Gebrechen, die du hast, auch trotzdem wohlbefindlich leben kannst, dann kannst du doch jeden anderen auch anstecken und dann können wir gemeinsam diese Welt von heute und vor allen Dingen für morgen, also mit Freude gestalten.
Sie drücken das wahnsinnig schön aus, ja. das ist ja wahrscheinlich auch das, was man Menschen mit diesen diffusen Ängsten, von denen wir am Anfang gesprochen haben, die Sie da am Anfang mit den kollektiven Ängsten gemeint haben, oder? Da wäre das auch genau das beste Gegenmittel dafür, genau. Jetzt sind wir eh schon ziemlich am Ende und eigentlich haben Sie uns jetzt schon wunderbare Strategien zur Bewältigung von Angst erzählt. Vielleicht verraten Sie uns zum Schluss schon noch ein paar Ihrer speziellen Notfallplanpunkte oder diese, wie Sie es im Buch auch nennen, Krönemacher-Mutmacher-Tipps, damit wir jetzt so quasi mit etwas Positivem da aus der Folge rausgehen können, damit wir uns so richtig gut fühlen und mit Lebensfreude in den Tag starten.
Also für mich das Wichtigste ist, das Leben ist eins der schönsten. Also es ist wirklich, es hört sich völlig verrückt an, aber das Leben ist eins der schönsten und wenn man auch versteht, dass man in Bewegung bleiben muss, vom Kopf und Körper, dann gibt es für mich eigentlich dieses Motto, turne bis zur Urne. Also ne, immer schön weiter in der Bewegung bleiben, mental und körperlich. Wenn du dich aber schlecht fühlst, dann bitte tief ein- und ausatmen. Ich habe so eine 4711-Regelung mal in die Welt gesetzt. Kölnisch Wasser hieß ja früher 4711, aber heute machen wir das anders. 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden anhalten und dann wieder ausatmen. Und wenn das, aber dann über 12 Sekunden, dann ist man tot nach 12 Sekunden. Aber wenn das nicht reicht, dann ein Lied summen und eben auch den Fokus vielleicht anders setzen. Oder wenn man wirklich unter Angst gerät, irgendwas machen. Man kann sich auch ein Gummiband um die Hand wickeln und so ein bisschen flippen. Also irgendwas anderes machen. Oder Klopftechnik. So, das kennen wir aus der chinesischen Medizin, auf Akupunkturpunkte klopfen.
Die Hörerinnen sehen es jetzt nicht, sie klopfen sich gerade auf die Brust und auch auf den Kopf. Ja.
Ja, Spannung rausnehmen, ja, also dieses Klopfen. Ja, oder es gibt eine ganz tolle, Übung.
Das sind sogar quasi Akutmaßnahmen. Wenn ich merke, ich habe jetzt Angst vor etwas, dann kann ich das alles machen. Ja, oder, ja genau. Mhm.
Ja. Also dieses. Aber das macht Mut. Mir macht das Mut, weil ich weiß, ich habe meine Hilfsmittel zur Verfügung. Als Arzt ist ja immer wichtig, ne, was kann ich tun, wenn. Und wenn ich letztendlich, und das hat eine Professorin für Psychologie erfahren, und die hat gesagt, wenn man die Augen ganz langsam immer von rechts nach links bewegt, und zwar den Finger vor die Augen nimmt und immer hinter dem Finger herguckt. Das hat sie erlebt, als sie durch Alleen gegangen ist und rechts und links geguckt hat auf die Bäume. Dann hat sie gemerkt, da wird man ja insgesamt ruhiger. Und das ist auch mein Lebensgefühl, zu sagen, gehe raus, wenn es geht, jeden Tag in die Natur. Geh spazieren, geh in den Wald oder ans Meer, fahre Fahrrad, genieße das Leben. Ne? Es ist kürzer, als man denkt, denn leider ist es irgendwann vorbei. Und für mich genießt das Leben vor allen Dingen gemeinsam mit den anderen, denn wir sind Menschen, die zusammengehören. Wir sind Menschen, die mit anderen Lebewesen, mit Katzen, Hunden, aber vielen anderen Tieren zusammengehören. Engagiere dich auch dafür, dass die Säugetiere, 70% der Säugetiere sind ausgestorben, dass wir sie wieder ins Leben bekommen. Also die Arten und die Vielfalt leben, die Vielfalt der Kulturen, aber auch die Vielfalt der Natur, die Vielfalt der Pflanzen und Tiere. Und verstehe, dass wir alles eins sind. Wir gehören alle zusammen und dieser Erdball kann noch Milliarden von Jahren existieren, aber wir haben in der Hand, wie wir ihn gestalten mit unseren Kindern und für unsere Kindeskinder.
Wunderschön haben Sie das jetzt gesagt und ich kann mir vorstellen, dass Ihre SOS-Notfall-Tipps gleichzeitig auch die wahrscheinlich beste Prävention dafür sind, um Angststörungen überhaupt, dass die überhaupt nicht entstehen. Also dass man sie schon von vornherein eben gar nicht aufkommen lässt. Vielleicht auch noch ganz wichtig, dass Menschen, die sich wirklich nicht gut fühlen, dass man sagt, dass sie nicht alleine sind, wenn die merken, dass Ängste das Leben zu sehr einschränken, unbedingt Hilfe holen. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein schwieriger Punkt, dass man vielleicht auch Scheu davor hat, wenn man Angst hat, dass man sich überhaupt traut, jemanden anzusprechen. Was würden Sie da raten?
Ja, also immer zugeben, dass man Angst hat. Jeder von uns möchte ja so richtig gut dastehen in der Öffentlichkeit und auch in der Familie oder Freunden. Nein, wenn man Hilfe braucht, Hilfe um Hilfe bitten, dazu gehört eben das Reden, sich Zeit nehmen für denjenigen, der an dieser Stelle um Hilfe bittet oder von dem man merkt, dass er Hilfe braucht. Und Hilfe ist manchmal einfach nur Nähe geben, in den Arm nehmen, streicheln, was Schönes gemeinsam machen, gemeinsam essen, gemeinsam kochen, gemeinsam singen. Und das gilt aber auch am Arbeitsplatz. Wenn ich merke, da sind Menschen, die sind belastet, dann muss ich mich und sollte ich mich um sie kümmern. Aber es heißt für den Einzelnen auch, rausfinden, was mich belastet. Auch darüber zu reden, dass ich am falschen Platz sitze bei der Arbeit, dass ich nicht wertgeschätzt werde, dass ich ungerecht behandelt werde oder selbst zupacken und juristische Hilfe sich auch holen. Also dieses, und von der Politik fordere ich, nimmt die Ängste der Menschen ernst, die Politik muss sich ändern. Es geht nicht nur verwaltungsmäßig, faktisch die Zukunft, sondern wenn wir gestalten, muss ich die Menschen mitnehmen und ich muss verstehen, worunter sie leiden und nicht, worunter der Politiker leidet. nämlich wiedergewählt zu werden und versucht, das irgendwie nach seiner Methode zu machen, die aber nicht selten die falsche ist.
Ich höre jetzt schon etwas Straßenlärm bei Ihnen. Kann das sein, dass da was oder ein Surren, ich weiß nicht, ob Sie das auch hören? Dann ist
ja, hier ist ein Geräusch irgendwo. Ja.
Wie auch immer, stimme ich allem hundertprozentig zu. Eine letzte Frage, Herr Professor. Gibt es irgendetwas, wovor Sie noch Angst haben?
Ich habe Angst davor, dass das Leben für mich zu kurz ist und für uns alle zu kurz ist. Nein, das heißt, Scherz beiseite. Ich habe Angst davor, dass wir uns jetzt in Säbelrasseln und Krieg hineinbegeben, den wir alle nicht wollen. Und wir sollten alles tun, Kriege, Intoleranzen zu beenden, Nächstenliebe zu praktizieren und vor allen Dingen auf Menschen, auch wenn es noch so schwer ist, wieder zuzugehen. Das habe ich in Hawaii gelernt. Ja, da gibt es eine Begrifflichkeit, die heißt Ho'oponopono.
Ja, die kenne ich. Ja.
Man kommt zusammen, auch wenn man sich gestritten hat in der Familie. Man versucht, wieder Ruhe reinzubekommen. Man vergibt und man gestaltet das Leben wieder nach vorne. Also dieses Miteinander, was es noch so schwierig ist, eben auch zu leben. Und das ist für jeden, auch für jeden ist das schwierig, aber es ist ein Mutmacher.
Sie haben da jetzt dieses Vergebungsritual angesprochen. Und wenn ich vergeben kann, können sich damit vielleicht auch Ängste lösen?
Ja.
Das ist jetzt ein wunderschönes Schlusswort. Lieber Herr Professor Grönemeyer, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen, für Ihre vielen Mutmachtipps gegen Ängste und Sorgen. Ich selbst habe viel gelernt, nämlich dass Angst viele Gesichter hat, aber dass es auch viele Wege gibt, um sich daraus zu befreien. Und vor allem, niemand muss alleine durch, wenn es richtig schlimm wird. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich wie immer, danke fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiederhören.
Wiederhören. Machen Sie es gut, bleiben Sie fit und fröhlich, bitteschön.
Sie auch. Alles Liebe.
Auch in schweren Zeiten.
Auf alles jeden Liebe. Fall. Ciao.
Tschüss.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.